Ihr Lieben, wir haben heute die Möglichkeit für eine arabische Übersetzung. Ich weiß nicht, ob jemand da ist, der arabisch übersetzt werden möchte. Wir haben jemanden da, der das übersetzen könnte, würde einen Kopfhörer kriegen. Ich sehe jetzt im Moment aber gerade keinen mehr. Wir haben in der Ecke auch noch... Josef ist da. Wir brauchen hier eine Übersetzung für Josef, einen Kopfhörer für Josef. Hier vorne. Da. Tobi bringt dir einen, sehr gut. Falls jemand Englisch übersetzen möchte, kann er bitte da in die Welcome Lounge gehen. Ich werde mich gleich noch ein Gebet sprechen. Und er kann dann ganz langsam in die Welcome Lounge gehen während des Gebetes. Und dann dort wird der Englisch übersetzt. Ich bete vor der Predigt. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir uns hier in Deutschland in Frieden und in Freiheit heute treffen können, an Pfingsten, der Geburtsstunde deiner Kirche. Ich danke dir, dass du uns alle mit deinem Heiligen Geist erfüllen willst und das zum Teil auch erfüllt, das schon getan hast. Und ich bete, dass es immer mehr wird, dass wir in der Kraft deines Heiligen Geistes hier dein Reich bauen können, das Reich deines Vaters. Danke, Jesus, dass wir jetzt auf dein Wort hören können. Amen. Wir befinden uns ja im Markus-Evangelium in dieser Predigtreihe. Und im Markus-Evangelium, da geht es um die Frage, wer ist Jesus? Und was bedeutet es, ihm nachzufolgen? Was hat Jesus mit deinem und mit meinem Leben zu tun? Und wie können wir in Kontakt mit ihm treten? Wie kann er mein Leben verändern? Um diese Fragen geht es in dieser Predigtreihe. Zunächst will ich uns nochmal in folgende Frage mit hineinnehmen. Wer war dieser Markus und warum hat er ein Evangelium geschrieben? Ich sehe gerade, dass es noch nicht klappt. Ich unterbreche nochmal ganz kurz. Das soll nämlich funktionieren. Haben uns ganz viel Mühe gegeben. Das muss ja doch klappen. Habt ihr noch eine Möglichkeit? Sonst musst du dich mal kurz zu Vashi da hinten hinsetzen. Setz dich mal zu Vashi, dann. Dankeschön. Das ist Josef und Vashi. Danke, dass ihr übersetzt heute. Schön, dass ihr da seid. Alle Menschen aus allen anderen Nationen möchte ich auch herzlich willkommen heißen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und ich werde mir Mühe geben, langsam zu sprechen, damit ihr möglichst viel versteht. Wie gesagt, Englisch hinten in der Ecke. Es ist ein großes Vorrecht, dass ihr da seid und im Himmel wird es auch ganz, ganz bunt werden und da freuen wir uns schon jetzt drauf und wir dürfen das hier schon ein bisschen erleben. Ja? Wir sind im Markus-Evangelium. Markus, das war der Sekretär und der Übersetzer vom Apostel von Petrus. Petrus gehörte ja zu den engsten Nachfolgern von Jesus und er hat ein Evangelium geschrieben, eine frohe Botschaft. Und Evangelium, das ist ja eine Botschaft, die ein Leben verändert. Und darauf kommt es an. Veränderung. Markus hat das selber erlebt als Nachfolger. Petrus sowieso. Jesus verändert Leben. Und das heißt, wir als Zuhörer vom Markus-Evangelium, wir sind ganz, ganz dicht dran bei dem, was Petrus über Jesus zu sagen hatte. Papias, ein Bischof aus der alten Kirche, hat geschrieben, Markus hat die Worte und Taten des Herrn, an die er als Dolmetscher des Petrus sich erinnerte, genau, allerdings nicht der Reihe nach, aufgeschrieben. Also auch dort ein Zeugnis in der alten Kirche. Wir haben es hier nicht mit irgendwelchen Fabelwesen zu tun, mit irgendwelchen Fantastereien, sondern hier ist ein Augenzeuge, der beschreibt, was er erlebt hat. Und der Fokus im Markus-Evangelium liegt darauf, was Jesus getan hat. Auf den Taten von Jesus, nicht so sehr auf seiner Lehre. Jesus wird vorgestellt als derjenige, der Leben verändert, der König ist, der Herr ist, der uns einlädt, in das Königreich Gottes hineinzukommen. Und Markus will seine Zuhörer also dieses verlässliche Bild geben. Was für ein König ist das? Was ist das für ein Herr, dem wir uns da anvertrauen sollen? Er tut das auch in der klaren Absicht, dass der Leser des Markus-Evangeliums und damit auch wir Hörer heute selber Kontakt mit diesem Jesus bekommen können. Also das ist auch seine Absicht. Und weil Jesus damals Kraft hatte, Menschenleben zu verändern, darum darf ich heute Hoffnung haben, dass er auch in der Lage ist, mein Leben zu verändern, mich von innen her zu verändern, zu transformieren in das Ebenbild Gottes. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir heute predigen, warum wir sein Wort verkündigen heute und auf sein Wort hören wollen. Damit du in der Lage bist, nach den Prinzipien dieses Königsreiches zu leben. Damit diese Kraft in dein Leben hineinkommt, damit du in deinen Alltag gehen kannst und in dieser Kraft leben kannst. Darauf kommt es an. Darum predigen wir. Und heute geht es um das Thema der Preis. Das ist ein schweres Thema. Damit habe ich in meinem Christsein oft zu kämpfen gehabt. Und es besteht die Gefahr, nämlich, dass man als Christusnachfolger zu so einer frommen Leistungsmentalität kommt. Ich muss da was tun für den Herrn. Ich muss was leisten für den Herrn. So habe ich viele Bibelpassagen früher verstanden. Und ich bin aus diesem Grund so dankbar, dass ich heute an Pfingsten mit euch über dieses Thema sprechen darf. Pfingsten ist ja das Fest, wo wir feiern, dass der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Nicht mehr nur fromme Elite, wie damals im alten Israel, sondern ganz normale Gläubige sind mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Wir haben vor einigen Wochen noch über den Prozess des Christwerdens nachgedacht. Die Umkehr zu Gott, der Glaube an Jesus, die Wassertaufe und der Empfang des Heiligen Geistes. Das war früher nur den Priestern und Propheten und den Königen im alten Israel vorbehalten, den Heiligen Geist zu empfangen. Das war nicht jedem einfach so möglich. Und Jesus hat seinen Nachfolgern kurz vor seiner Himmelfahrt gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis ans Ende der Welt. Nachfolge kostet etwas, ganz sicher. Aber als Christen empfangen wir auch Kraft. Nicht einfach durch ein unpersönliches Geistwesen, sondern durch Gott selbst, durch den Heiligen Geist selbst empfangen wir Kraft. Und ich werde versuchen, diesen Hintergrund von Pfingsten in den Text aus dem Markus-Evangelium mit einfließen zu lassen. Was kostet dich also die Nachfolge? Was ist der Preis? Es ist ja so, wenn du in den Kiosk gehst zum Beispiel und dir eine Flasche Wasser kaufst und die Frau am Kiosk sagt, ich hätte gerne 500 Euro dafür, dann würdest du, wenn du einigermaßen freundlich bist, die Flasche zurückstellen und diesen Kiosk verlassen. Aber wenn du in der Wüste unterwegs bist und weit und breit nichts zur Verfügung steht, kein Trink mehr da ist und du am Verdursten bist, dann wärst du unter Umständen sogar bereit, 500 Euro zu bezahlen für so etwas. Das ist immer eine Frage von dem, was kostet etwas? Und das ist bei Jesus auch nicht anders. Wir müssen vorher wissen, was kostet es, ihm nachzufolgen. Markus berichtet, dass Jesus viele Menschen angezogen hat. Viele waren mit ihm unterwegs. Jesus war ja auch interessant, war irgendwie auch cool, so diese ganzen Wunder. Und auf einmal ist ganz viel Brot da und auf einmal sind die ganzen Kranken gesund. Das ist ja eine richtige Action mit Jesus. Das möchte man doch erleben. Aber Jesus war eben auch klar in seiner Forderung. Und Johannes, der Evangelist Johannes, berichtet in Johannes 6, dass nicht alle bereit waren, diesen Preis zu zahlen. Einige sind wieder weggegangen. Und das ist heute auch für dich und für mich die Frage. Kennst du den Preis und bist du bereit, diesen Preis zu zahlen? Und es ging nicht um einen Geldpreis. Also das Bild, was ich hier ausgewählt habe, habe ich bewusst als Irritation gewählt. Es geht nicht um Geld. Es geht auch nicht um Intelligenz oder solche Dinge. Jesus hat sich Nachfolger gesucht. Das war ein ganz bunter Haufen aus allen sozialen Schichten und Berufen, genauso wie wir heute hier. Wir werden uns heute einen Teil aus dem Markus-Evangelium anschauen, in dem die Nachfolge Jesu und der Preis der Nachfolge ganz deutlich benannt wird. Wir werden dann auch auf drei Begegnungen schauen, in denen Jesus durch sein Wort deutlich macht, wie er sich das praktisch vorstellt, wie das praktisch wird im Alltag. Ich gehe mit euch jetzt mal in den Bibeltext, der für die heutige Predigt die Grundlage aus Gottes Wort ist. Markus 8, Vers 34 bis 9, Vers 1. Dann rief er seine Jünger und die Menge zu sich. Wenn jemand mir nachfolgen will, sagt er, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Gibt es etwas Wertvolleres als die Seele? Wenn sich ein Mensch in dieser treulosen und sündigen Zeit für mich oder meine Botschaft schämt, für den wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt. Und er fuhr fort: Ich versichere euch, einige von euch, die jetzt hier stehen, werden nicht sterben, ehe sie das Reich Gottes in seiner Macht kommen sehen. Diese Aussagen von Jesus sind heftig, oder? Ich habe auch von einem Hauskreis die Rückmeldung bekommen. Wir haben ja im Moment eine Hauskreisphase, wo wir Probehauskreise haben, wo die vorher die Texte schon bekommen, wo man die in den Hauskreisen die Predigtexte sich schon mal anschauen kann. Und das hat bei dem einen oder anderen Druck ausgelöst, dieser Text. Mein Kreuz auf sich nehmen. Da könnte man auch Angst bekommen. Das klingt ja auf den ersten Blick auch nicht verheißungsvoll, so nach dem Motto, na toll, entweder ich lebe und dann werde ich sterben, aber wenn ich mein Leben verlieren will, dann gewinne ich es. Das ist doch, wie soll denn das gehen? Da kann man ja schon mal ein bisschen unentspannt werden. Muss es denn auch immer so radikal sein bei Jesus? Kann man nicht so ein bisschen Nachfolge leben? So gerade, dass ich noch gerade in den Himmel hineinkomme, reicht das nicht? Unser Text beginnt ja mit diesem kleinen Wörtchen dann. Vers 34. Dann rief Jesus seine Jünger und seine Menge und die Menge zu sich. Es geht also etwas elementar Wichtiges voraus. Und da ist die Situation, dass Jesus seine Jünger vor sich hat und er fragt seine Jünger, was sagen die Leute eigentlich, wer ich bin? Und Petrus sagt, einige sagen, du bist Elia, du bist ein Prophet und so weiter. Und er sagt, und er fragt Jesus, aber ihr, was glaubt ihr denn, wer ich bin? Und Petrus sagt, du bist der Christus. Das heißt, du bist der Gesalbte, du bist der Sohn Gottes. Und kurze Zeit später sagt Jesus dann, aber ich muss nach Jerusalem gehen. Die erste Leidensankündigung. Ich werde dort sterben, am Kreuz. Und Petrus sagt dann, Jesus, so nicht. Vielleicht kriegen wir das irgendwie ein bisschen anders hin. Das steht nicht genauso in der Bibel, aber das sind meine Worte. Und Jesus sagt zu Petrus, weich hinter mich, Satan. Diese Situation müsst ihr vor Augen haben. Es geht also um Nachfolge, um Kreuzesnachfolge. Nachfolge in das Leid hinein. Darum geht es Jesus hier. Jesus sagt also seinen Nachfolgern den Preis. Es kostet das eigene Leben. Und es ist klar, dass diese Aussage zunächst ein Bild ist. Es ist ja nicht so, dass die Nachfolger sofort mit einem Balken auf dem Rücken durch die Gegend laufen seid. Und ihr sitzt heute Morgen auch ganz entspannt hier. Keiner hat seinen Eichenbalken mitgebracht. Ist doch klar, dass das hier ein Bild ist, was Jesus zunächst einmal benutzt. Aber dieses Bild ist sehr stark. Und wenn wir uns auch mal in die damalige Zeit hineinversetzen, das ist ein krasses Bild. Wir tragen die Kreuze als Schmuck und im Hals. Aber das, ihr Lieben, das war ein Hinrichtungsgegenstand. Das ist so, als wenn du dir einen elektrischen Stuhl um den Hals hängst. Ein heftiges Bild. Die Kreuzigung war ja nicht einfach eine Hinrichtung in der damaligen Zeit. Das hätte man effektiver machen können. Man würde einfach Kopf ab oder an Galgen. Das geht schneller. Eine Hinrichtung am Kreuz, da wollte man nicht einfach nur das Leben nehmen. Man wollte einem Menschen die letzte Ehre nehmen. Man wollte ihn fertig machen, man wollte ihn richtig verhöhnen, man wollte ihn verspotten und sagen, du bist das Allerletzte. Und das sollten sich die Leute auch 3 Tage lang, so lange haben die teilweise am Kreuz gehangen, das sollten sich 3 Tage lang anschauen, wie da jemand elendig am Kreuz verreckt. Nicht einfach nur Kopf ab, das ist schnell. Die letzte Würde genommen. Und darum sollte es gehen. Ein römischer Bürger durfte gar nicht am Kreuz sterben. Von rechts wegen. Nur Sklaven, nur Verbrecher und nur Kriegsgefangene wurden so hingerichtet. Und die Qualen gingen schon weit vor dem Kreuz los. Man ist durch eine johlende Menschenmenge hindurchgetrieben worden. Du bist bespuckt worden. Du bist geschlagen worden. Du bist verflucht worden. Das war Kreuzigung. Und dieses drastische Bild benutzt Jesus. Wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du dir dieses vor Augen halten. Das ist der Preis, den du kennen musst. Hammerbild, finde ich. Also Jesus zieht nicht mit tollen Werbesprüchen durch die Gegend. Komm zu Jesus und dein Leben wird super. Nee, Jesus versucht uns nicht zu ködern, um uns unser Leben leicht zu machen. drastische Worte. Das griechische Wort, das mit Leben übersetzt wird, ist Psyche. Wir kennen das Wort aus Psychologie. Und das meint Identität, es meint Persönlichkeit, es meint das, was mich ausmacht. Man kann auch sagen, mein Ich. Ich muss mein Ich loslassen. Und das, ihr Lieben, muss man im Hinterkopf behalten, wenn wir uns diesen Text jetzt anschauen. Jesus sagt gewissermaßen, baue deine Identität, baue dein Leben nicht auf Diesseitiges. Du musst dich für das wie gestorben halten. Nicht das, was du hast. Nicht das, was du tust, macht dich aus. Nicht dein Bankkonto oder dein Auto bestimmen deinen Wert, deine Identität. Statussymbole in unserer individualistischen Zeit, in unserer Kultur sind ganz besonders wichtig. Da muss man erstmal einen Beruf erreicht haben, um jemand zu sein. Geld verdienen. Ansehen erreichen. Und in einer eher traditionellen Kultur, da ist Familie, da sind Kinder wichtig. Jemand, der meinen Namen weiterträgt. Und wenn ich dann kein Kind kriege, dann bin ich ganz furchtbar am Ende. Oder vielleicht auch nicht nur das, was ich getan habe, deine guten, aber auch nicht deine schlechten Taten sollen deine Identität bestimmen, sagt Jesus. Schau nicht auf die Vergangenheit, was du vielleicht falsch gemacht hast. Schau aber auch nicht auf das, was du alles nur gut gemacht hast. Und benutze das als Quelle deiner Identität. Das, was dein Ich ausmacht. Auch nicht deine Sünden. Auch nicht deine Spendenquittungen, die du zum Zweck deines guten Gewissens dir aufbewahrt hast und die Feinden säuberlich abheftest, damit du sagen kannst, wenn du dann irgendwann mal vor Gott stehst, ich habe hier auch ein paar Spendenquittungen für dich, Gott. Kannst alles vergessen, sagt Jesus. Überall, egal welche Kultur, Menschen bauen ihre Identität und ihr Leben auf das, was sie leisten und auf das, was unsere Verdienste sind. Und das funktioniert nicht, sagt Jesus. Hör damit auf. Jesus sagt uns, ich möchte, dass du dein altes Ich, deine alte Identität aufgibst und dein Ich und deine Identität ganz auf mich und auf das Evangelium ausrichtest. Das ist das, was Jesus hier sagt. Und damit bekommt dieser Text auf einmal eine ganz neue Perspektive, wie ich finde. Es soll mir keinen Druck machen. Es soll mir keine Angst machen. Es ist eine Einladung, mein altes Ich, mein Streben nach Status, nach Anerkennung, nach Wertschätzung, aber auch meine Schuld, meine Fehler, mein Versagen. Ich darf es ablegen. Bildlich gesehen, es muss sterben. Paulus drückt es so aus. Ich bin mit Christus gestorben. Ich bin mit Christus gekreuzigt, sagt er sogar wortwörtlich. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Ich kann nicht für Jesus und für mein altes Ich leben. Das widerspricht auch dem Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Auch mein Ich, mein Ego, darf nicht auf der gleichen Stufe stehen wie Gott. Du kannst es auch so ausdrücken, du kannst nicht Jesus im Herzen haben oder ein Kreuz auf dem Rücken zu tragen. Wenn Jesus dann in Vers 1, dann diesen merkwürdigen Satz sagt, einige von euch, die jetzt hier stehen, werden nicht sterben, ehe sie das Reich Gottes in seiner Macht oder in seiner Kraft kommen sehen, dann ist das eine Anspielung auf das, was seine Jünger an Pfingsten sehen werden und erleben werden. Ich weiß, man kann diesen Text auch auf die Auferstehung von Jesus übersetzen oder beziehen. Auch das ist eine gängige Auslegung dieses Textes, aber für das persönliche Leben, für ein Leben in der Nachfolge ist meines Erachtens das Pfingstereignis von enormer Bedeutung. Ihr bekommt Kraft, sagt Jesus, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Und das haben die Jünger an Pfingsten erlebt. Sie haben den Heiligen Geist erlebt. Sie haben Kraft für die Nachfolge bekommen, Kraft, Zeuge Jesu Christi zu sein. Und sie haben in einer Rekordzeit die frohe Botschaft im damaligen Römischen Reich verbreitet. Unfassbar. Historiker stehen immer noch davor und wundern sich. Was ist da passiert? Aber der Heilige Geist hilft auch, die Werte des Reiches Gottes zu leben. Eine neue Ethik, ein Kontrapunkt zu den Werten der Gesellschaft damals, aber auch ein Kontrapunkt zu den Werten der Gesellschaft heute. Es geht um eine Ethik in der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir uns in die ersten Hörer des Markus-Evangeliums versetzen oder in die Jünger, die damals mit Jesus unterwegs waren, dann wird schnell deutlich, Jesus hat in seinem Königreich ganz andere Werte gesetzt als die egozentrierte Welt damals und heute. Wir können es, wie gesagt, auch so formulieren. Du kannst nicht Jesus im Herzen haben, ohne ein Kreuz auf dem Rücken zu tragen. Das wieder dieses Bildwort. Stell dir mal vor, du hast als Jesus-Nachfolger diese wunderbare und herausfordernde "Du musst dein Kreuz auf dich nehmen" Rede gehört und folgst Jesus jetzt weiter nach. Allein im Nachlesen wird deutlich, du brauchst eine ganz neue Brille im Reich Gottes für die Werte, für die Mitmenschen, für dich selbst. Und ich möchte jetzt noch kurz in eben drei Passagen reingehen aus Markus 10. Und ich werde nicht die ganzen Texte vorlesen, sondern nur einige Kernaussagen herausnehmen. Und ich will deutlich machen, dass Nachfolge Jesu, Verzicht auf das Ego und Leben in der Kraft des Heiligen Geistes ganz konkret werden muss. Nicht irgendwie nur in den überbordenden, tollen Zeichen und Wundern, sondern im Alltag. Dann, wenn du in deinem Alltag unterwegs bist, da brauchst du den Heiligen Geist, die Kraft des Heiligen Geistes. In Kapitel 10, die Verse 1-12, beschreibt Markus, wie Jesus in eine Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten der damaligen Zeit geriet. Und es ging um die Frage der Ehescheidung. Und Jesus sagt dann, wer sich von seiner Frau scheiden lässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und wenn eine Frau sich von ihrem Mann scheiden lässt und wieder heiratet, begeht sie ebenfalls Ehebruch. Jesus macht hier also deutlich, wie das Thema Mann und Frau im Königreich Gottes, also dort, wo er König ist, wie das dort gelebt werden soll. Und er setzt damit einen Kontrapunkt in die Ethik der damaligen Zeit. Ehescheidung war nämlich unter ganz bestimmten Gesichtspunkten in der jüdischen Kultur erlaubt. Im 5. Buch Mose können wir lesen, wenn jemand eine Frau zur Ehe nimmt und sie nicht Gnade findet vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat, dann kann er ihren Scheidebrief aushändigen und die Frau muss gehen. So war die damalige Kultur. Stell dir mal vor, viele Gesetzeslehrer haben diesen Text aus dem 5. Buch Mose so ausgelegt, dass sie gesagt haben, hey Frau, das Essen ist angebrannt und übrigens stinkst du aus dem Mund, also hier hast du einen Scheidebrief, geh. Das ist kein Witz. Da haben die jüdischen Gesetzeslehrer dann nicht 10 Frauen auf einmal gehabt, sondern jede Woche eine neue. Scheidebrief hatten sie schon als Vordruck bei sich im Nachttisch liegen. Ja, und das ist das, was Jesus kritisiert. Das damalige Rechtsverständnis hat es so vorgesehen, dass die Frau der Besitz des Mannes war. So geht es nicht, sagt Jesus. Bleibt bei euren Frauen, anstatt euch sie wie eine Ware zu behandeln. Übernehmt Verantwortung für eure Frauen. Sorgt für sie. Jesus ruft hier Männer zur Umkehr. Und er sagt, in meinem Königreich läuft es anders. Mann und Frau sind zusammen nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und die Ehe ist der Ort, wo die Liebe Gottes sich auch widerspiegeln soll. Da geht es nicht um Ware, da geht es nicht um Einseitigkeit, sondern gegenseitiges Lieben. Paulus drückt es so aus, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Das war in der damaligen Zeit der Preis der Nachfolge, den Männer als Nachfolger Jesus damals zu zahlen hatten und den wir heutzutage auch zu zahlen haben. Hingabe, Verantwortung zu übernehmen für den anderen, zu lieben. Jesus Nachfolge in der Kraft des Heiligen Geistes bedeutet für die Beziehung zwischen Mann und Frau, ich bin bereit, diese Werte zu leben. Ich will aus der Vergebung leben. Ich werde dein Bestes suchen. Das, ihr Lieben, ist ein Wert im Königreich Gottes. Und ich weiß natürlich auch, dass Ehen scheitern, auch zwischen Christen. Und ich glaube, da gibt es Neuanfänge und Gnade. Die Gnade Gottes kommt da auch nicht zu kurz. Und Neuanfänge kann es da auch geben. Aber es ist auch klar, dass das niemals die ursprüngliche Absicht war, dass eine Ehe kaputt geht. Gottes Absicht war das ursprünglich nicht. Gott kann daraus etwas machen, auch wenn wir gescheitert sind. Ja, gar keine Frage. Auch da ist die Gnade mächtiger als da unser eigenes Versagen. Aber es ist immer Sünde, es ist schuldhaftes Verhalten. Und diese seelsorgerliche Frage will ich jetzt heute mal bewusst außen vor lassen. Die Frage nach der Scheidung und so weiter und so fort. Ich möchte diesen Wert einfach mal hochhalten heute. Ich will euch ermutigen, dass ihr als Ehepaare ganz besonders von Pfingsten her denkt. Der Heilige Geist ist der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und Jesus' Nachfolge wird besonders in der Ehe und in der Familie sichtbar. Da, wo wir unsere Kinder prägen. Da, wo unsere Freunde und unsere anderen Familienmitglieder das mitbekommen. Lasst uns da doch mal den Heiligen Geist besonders einladen, dass er durch uns fließen kann. Auch in der Beziehung zwischen Mann und Frau. Siri lässt grüßen. Nach dieser Begebenheit schildert Markus eine weitere Situation. Markus 10, Vers 13 bis 16. Eltern wollen ihre Kinder zu Jesus bringen, aber die Jünger lassen sie nicht an ihn heran. Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Und Jesus nahm sie dann in den Arm und legte die Hände auf den Kopf und segnete sie. Eigentlich nerven Kinder doch, oder? Sie stören doch einfach immer nur. Das haben die Jünger wahrscheinlich gedacht. Und Jesus stellt sie dann auf einmal in die Mitte und macht sie zum Vorbild für den Glauben. Er sagt, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Was für ein plastisches Bild. Glaube, Vertrauen wie ein kleines Kind. Wenn du wissen willst, wie du ins Reich Gottes kommst, schau dein Kind an, wie es glaubt und vertraut. Und vertrau und glaube du so Jesus. Jesus Nachfolge, das ist Nachfolge unter dem Kreuz, das ist Kreuzesnachfolge. Und wenn wir das verstanden haben, dann ist klar, ein Christ, der sieht nicht den Nächsten, ein Christ, der sieht den Nächsten auch dann, wenn er oder sie gesellschaftlich noch so unwichtig ist. Er fragt sich, egal welcher Mensch vor ihm steht, ob es klein oder groß ist, was kann ich für dich tun? Wie kann ich dich lieben? Was ist dein Bedürfnis? Das ist eine neue Perspektive. Ich unterscheide nicht mehr zwischen, oh, da ist jemand mit hohem gesellschaftlichen Rang und da ist ein Kind. Sondern das Kind ist genauso wertvoll in den Augen Gottes wie ein ganz, ganz wichtiger Mensch. Ich kann den Nächsten, ich kann auch den Kleinsten so lieben, weil ich demjenigen folge, der mein Herz mit Liebe füllt. Sein Kreuz auf sich nehmen bedeutet also, die kleinen und scheinbar unwichtigen Menschen zu lieben und zu achten. Ich glaube nicht an das Christentum von Menschen, vor deren Haustür Kinder nicht spielen dürfen, hat mal ein Mensch gesagt. Das will ich nochmal wiederholen. Ich glaube nicht an ein Christentum von Menschen, vor deren Haustür Kinder nicht spielen dürfen. Ich komme zum letzten Punkt. Die letzte Begebenheit unter der Überschrift Kreuzesnachfolge in der Kraft des Heiligen Geistes beschreibt Markus sehr ausführlich. Da kommt ein junger Mann zu Jesus und fragt, was muss ich noch tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und Jesus zitiert einige jüdische Gebote, die er halten solle. Und er sagt, alles klar, alles erfüllt. Jesus sieht aber tiefer. Er sieht ins Herz dieses jungen Mannes. Und da, eins fehlt dir noch. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Und einige griechische Handschriften ergänzen und nimm dein Kreuz auf dich. Also auch da wieder der Bezug zu Markus 8. Kreuzesnachfolge. Hier steht einer vor Jesus, der alles erreicht hat. Wirtschaftlich erfolgreich, sozial erfolgreich, politisch erfolgreich, moralisch erfolgreich, religiös sowieso. Aber da steckt noch eine Unsicherheit in ihm drin. Reicht das? Er hat das Gespür, dass ihm etwas fehlt. Jeder, der versuchen will, das ewige Leben durch seine Leistung zu bekommen, wird feststellen, dass da immer eine Leere bleibt. Eine Unsicherheit, ein Zweifel. Ich habe gehört von einer Frau, die ich persönlich kannte als Kind, dass sie auf ihrem Sterbebett auf einmal Angst bekam, ob sie in den Himmel kommen würde. Hätte ich von dieser Frau nie gedacht. Ich weiß natürlich nicht, wie es dir und mir gehen wird in dieser Stunde. Mit welchen Ängsten wir dann konfrontiert sind. Wichtig ist mir heute, die Frage, ob meine Leistung ausreicht, wird diesen Zweifel nicht ausmerzen. Ob ich genug getan habe, wird nichts diesem Zweifel entgegensetzen können. Es bleibt immer die Frage, habe ich genug getan? Jesus sagt, dann geh und verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen, du wirst einen Schatz im Himmel haben. Da ist da jemand, der hat eine Beziehung zu Gott. Er ist kein Atheist oder so, sondern er hat ja alle Gebote Gottes gehalten. Das ist jetzt aber für ihn zu viel. Sein Geld verlieren, das heißt ja seine Identität, sein Ich zu verlieren. Das, was mich ausmacht, wir erinnern uns an das Wort Psyche, an die Bedeutung dieses Wortes. Man kann Gott auf der einen Seite als höchstes Wesen akzeptieren, aber ihn persönlich als Erlöser annehmen bedeutet, dass ich alles andere loslassen muss, was ich vorher als Erlöser, als mein Ein und Alles im Leben betrachtet habe. Und das ist das Problem dieses jungen Mannes. Da gab es noch einen anderen Erlöser, das war sein Geld. Was ist der Erlöser in deinem Leben? Ein Satz in dieser Begebenheit sticht hervor, meines Erachtens. Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Jesus hat jeden lieb, ist klar. Aber Markus erwähnt das nochmal extra. Er sah ihn an und hatte ihn lieb gewonnen. Warum wird das wohl so betont? Timothy Keller hat diese Worte sehr genial ausgelegt. Ein Bibellehrer, den ich sehr schätze. Er sagt, Jesus identifiziert sich mit diesem reichen Jüngling. Jesus ist ja viel reicher als sein Gegenüber. Er ist von Ewigkeit in der Herrlichkeit gewesen, in der Fülle, in der Liebe des dreieinigen Gottes. Paulus drückt es in 2. Korinther 8 so aus. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Ich bin der wirklich Reichste. Und ich bin auf dem Weg dahin, wo ich alles verlieren werde. Am Kreuz. Ich bin bereit, diesen Preis zu bezahlen, um dich, lieber Mensch, zu bekommen. Jesus identifiziert sich hier mit ihm. Er ist derjenige, der dort der Reichere ist. Tim Keller schreibt, wenn Sie einmal begriffen haben, dass Jesus der wahre reiche Jüngling ist, wird das Ihre Einstellung zum Geld für immer verändern. Sie werden sich zum Beispiel nicht mehr fragen, wie viel Sie abgeben müssen, sondern wie viel Sie geben können. Die wahre Messlatte für unsere Großzügigkeit ist das Kreuz. Auch dieser hohe Anspruch für eine Reich-Gottes-Ethik ist nur von dem Geist der Liebe möglich, von dem Geist, der durch Heiligen Geist in unser Herz ausgegossen worden ist, die Liebe Gottes, durch den wir Vater sagen dürfen. Nur durch diesen Heiligen Geist ist das möglich. Ihr merkt, dass Jesus seine Jünger hier vor eine große Herausforderung stellt. In einer Gesellschaft, die ganz andere Werte halte als die Werte des Reiches Gottes, brauchen seine Nachfolger eine ganz enge Verbindung mit ihm. Und das geschieht dass wir unser Leben, unsere Identität ganz auf Jesus ausrichten. Dass wir auf seine Kraft und auf seinen Heiligen Geist uns verlassen. Jesus Nachfolge als neutestamentlicher Christ kann nur von Pfingsten her funktionieren. Und das wird dann ganz praktisch in unseren Ehen, in unseren Familien. Die Kinder und der praktische Umgang mit Besitz bekommen unter der Herrschaft Jesu eine neue Bedeutung, weil durch Jesus alles eine neue Ordnung bekommt. Und ich hoffe, dass du jetzt keinen Druck mehr hast, wenn du die Jüngerrede von Jesus in Markus 8 liest. Ich hoffe, dass du keine Angst und keinen Druck mehr spürst und dass diese zweifelnden Fragen beiseite gelegt werden können. Ob du schon genug getan hast. Ich hoffe, dass du dein Ich, deine Identität, dein Leben, deine Person an dieser einen Person festmachst, der du folgst, nämlich Jesus Christus. Und er kommt mit dir ans Ziel. Er schenkt dir ewiges Leben und ein erfülltes Leben hier und in Ewigkeit. Ich möchte jetzt gleich einen Aufruf machen. Ich möchte denjenigen herausfordern, der heute hier ist und sagt, ich folge Jesus noch nicht nach. Ich möchte dich einladen, das durch ein Gebet zu tun, indem du deine Hand hebst kurz. Und ich bitte, dass im Moment alle sitzen bleiben. Und ich möchte aber, dass wir zum Gebet unsere Augen schließen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du da bist und durch deinen Heiligen Geist hier unter uns wirkst. Und ich bete, Jesus, dass du Menschen anrührst und dass du durch deinen Heiligen Geist auch Kraft gibst, zu reagieren. Auf dein Klopfen, auf dein Rufen. Und ich möchte jetzt fragen, ob jemand da ist, der sagt, ich möchte das heute festmachen. Ich möchte mein Leben Jesus übereignen, möchte ihm nachfolgen von nun an. Der darf das kurz tun, indem er seine Hand hebt. Und dann werden wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Wir bleiben alle in einer Gebetshaltung. Wenn du jetzt da bist und sagst, ich möchte Jesus mein Leben übereignen, heb bitte einmal kurz die Hand, damit ich das sehen kann. Vielen Dank. Wir werden jetzt alle miteinander dieses Gebet sprechen, das wir an der Wand eingeblendet sehen. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, das ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Ich bitte dich unter meiner Schuld. Danke für einen neuen Anfang, für ein ewiges Leben mit dir, Jesus. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin frei und mir wurde alles vergeben. Amen. Amen. Wir werden jetzt ein Lied zusammen singen. Und in diesem Lied geht es darum, dass Gott mit uns ist. Das Lied heißt God is able. Und ich möchte dich herausfordern, wenn du schon mit Jesus unterwegs bist und den Eindruck hast, ich muss das wieder neu, den Heiligen Geist und seine Kraft empfangen, dass du einfach für dich irgendwann im Laufe des Liedes aufstehst und dann anfängst, dieses Lied bekenntnishaft, proklamatorisch über deinem Leben zu bezeugen. Da geht es darum, dass wir gegen unsere Ängste und gegen unsere Zweifel aufstehen und sagen, Gott ist mit uns. Und er ist in der Lage, uns durchzutragen, bis wir unsere Augen zumachen. Darum geht es in diesem Lied. Gott ist fähig, er ist an unserer Seite, er wird niemals versagen. Ihr Mächte und ihr Mächtigen, hört das in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Gott ist mit mir. Und ich werde nicht versagen, weil die Kraft des Heiligen Geistes mit mir unterwegs ist. Wer das für sich heute neu festmachen will, der kann einfach nachher so Stück für Stück aufstehen. So habe ich den Eindruck gehabt, so möchte ich euch herausfordern. Und dass du das für dich singst, dass es ein Bekenntnis und eine Proklamation über deinem Leben ist. Stehe auf, weil Gott fähig ist. Amen.